Jesus, die Kraft deines Lebens? Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Wie sieht's bei dir aus? Kannst du davon sprechen, dass Jesus dir so nahe ist, dass er in deinem Leben so wirksam ist durch Höhen und Tiefen, dass er wirklich deine Kraft, dass er die Kraft deines Lebens ist? Es kann gut sein, dass manch einer hier sitzt und sagt, ja, ich erlebe Höhen und Tiefen, Schwierigkeiten, Glücksmomente, alles das erlebe ich mit Jesus und es macht mich so glücklich, dass Jesus mir so nahe ist, dass er dieses Verlangen hat, mit mir zu leben, das ist so eine Ehre für mich, dann hoffe ich, dass die Predigt heute dich dahin bringt, dass du wirklich Gott anbetest und Jesus die Ehre gibst für das, was er in deinem Leben tut. Aber es ist nicht selten so, dass Menschen eine gewisse Distanz zu Jesus empfinden und dass da auch ein gewisser Abstand da ist und dass sie Jesus kein Stück nahe sind. Sie gehen sogar am Sonntag zur Kirche und gehören vielleicht sogar zur Gemeinde. Und wenn sie ehrlich sind, sagen sie, ja, Jesus ist ganz, ganz weit weg von mir. Und das ist die Wahrheit. Ich möchte dir heute Mut machen, nach der Predigt, wenn du erkennst, dass Jesus nicht die Kraft deines Lebens ist, ein ehrliches Gebet zu Jesus zu sprechen. Jesus hat ein herzliches Verlangen danach, dir nahe zu sein. Er möchte mit dir leben. Er möchte dir helfen, dein Leben zu meistern. Er möchte wirklich Teil deines Lebens sein. Ich möchte mit euch gerne den Text aus Hebräer 13, 20 bis 21 lesen. Hebräer 13, 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Textschreiber des Hebräerbriefes, es ist vermutlich Paulus gewesen, man weiß es nicht so genau. Er schreibt an Hebräer, an jüdische Christen, die stark unter Druck geraten sind. Sie haben sich zu Jesus bekannt, sie waren aufrichtig mit Jesus unterwegs, aber in der Nachfolge wurden sie stark bedrängt. Und er erklärt in diesem Brief, dass Jesus der hohe Priester ist. Der Hohepriester war dafür da, Opfer zu bringen für das Volk, für all die Sünden, die das Volk aufgesammelt hatte. Und wir wissen ganz genau, dass wir Menschen, selbst wenn wir Christen sind, selbst wenn wir mit Gott leben, tatsächlich immer wieder sündigen. Und wir brauchen immer wieder die Vergebung. Und in diesem Brief heißt es so deutlich, Jesus ist der einzig wahre Hohepriester. Er trägt die Schuld und löscht die Schuld. Er bringt dich in die Nähe Gottes, dass du überhaupt in der Nähe Gottes sein darfst, hast du nur Jesus zu verdanken. Und mit unter anderem führt dir der Schreiber auf in diesem Brief, dass es sehr gute Vorbilder gab. Und ich muss sagen, dass wir als Christen absolut im Glauben leben. Wir leben für Gott, obwohl wir ihn nicht sehen. Wir arbeiten auf ein Ziel hinaus, obwohl wir es noch nicht erreicht haben. Und der Schreiber zeigt uns Vorbilder auf und sagt, haltet fest daran, lebt im Glauben, lebt mit Jesus, es lohnt sich, denn das, was Gott versprochen hat, wird sich erfüllen. Und dann folgt dieser Segensspruch, den wir gerade gelesen haben. Sechs Gedanken oder fünf Gedanken möchte ich gerne mit euch verfolgen. Der Gott des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens. So wird er hier dargestellt. Und der Vater von Jesus und auch Jesus selbst, sie verkörpern Frieden. Und wir würden sagen, heute in dieser Zeit, Gott, wie kann das sein? Die Welt, die du geschaffen hast, die ganze Menschheit, alles, was wir sehen, ist definitiv nicht Frieden. Wir sehen Israel an, wir sehen die Ukraine an. Und wir sehen, dass die Menschen sich bekämpfen und bekriegen. Du bist ein Gott des Friedens. Aber die Menschen, die du geschaffen hast, sie kriegen es irgendwie nicht hin mit dem Frieden. Und wir sehen nur Schmerz, Trauer, Krieg und Leid. Gott hat uns tatsächlich einen freien Willen gegeben. Wir merken das bei Adam und Eva, dass sie es nicht geschafft haben, der Sünde zu widerstehen. Und in ihrer Familie, bei Kain und Abel, merken wir den ersten Krieg zwischen zwei Brüdern, der resultiert darin, dass der eine tot ist. Das ist der Mensch, wenn er getrennt ist von Gott. Er schafft es nicht, Frieden zu wahren. Wir machen Bündnisse, wir machen Abkommen, wir schließen Pakte und so weiter. Wir begeben uns große Mühe, Krieg nicht zu führen, behaupte ich mal. Und es gelingt uns nicht und es wird auch nie gelingen. Und deswegen hat Gott Jesus Christus gesandt, nicht damit er einen kollektiven Frieden, Weltfrieden hier heute schafft, wobei er es in Zukunft machen wird, sondern er möchte den Frieden, den möchte er dir persönlich schenken. Er beginnt nicht in einer Allgemeinheit, sondern er beginnt persönlich mit jedem Einzelnen von uns. Wenn jeder von uns mit Jesus lebt und Frieden in seinem Herzen hat, beginnt er keinen Krieg. So wünscht Gott sich das. Und so heißt es in Jesaja 53, Vers 5, doch er, also Jesus, wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unseren Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, und jetzt kommt's, damit wir Frieden hätten, damit du Frieden hast. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Willy Brandt sagte mal, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Es ist nichts von Bedeutung, wenn der Friede nicht in dein Leben einkehrt. Es ist nichts von Bedeutung in deiner Ehe. Ihr könnt so viel erarbeitet haben, erwirtschaftet haben, aber wenn ihr nicht liebevoll miteinander lebt, wenn kein Frieden da ist, bedeutet die Ehe gar nichts. Sie ist nichtig. Es bedeutet auch nichts in der Gemeinde. Wenn wir keinen echten Frieden haben, ist es nicht schön. Es ist einfach nur schmerzhaft. Und es nutzt einer Nation auch nicht, reich zu sein, wenn kein Frieden da ist. Was brauchen wir? Wir brauchen diesen Gott des Friedens in unserem Leben. Du brauchst Gott. Die Kraft Jesu ist so außergewöhnlich, dass wir darüber staunen, über seine Göttlichkeit. Gott hat Jesus aus den Toten herausgeführt, so sagt es der Text. Niemand kann den Tod besiegen. Niemand. Wir Menschen haben immer den Wunsch, unser Leben zu verlängern, zu erhalten, die Lebensqualität zu erhalten, weil wir für Leben ausgelegt sind. Wir wollen nicht sterben. Das Problem ist, dass wir trotzdem sterben. Wir haben nicht die Kraft und besitzen nicht die Fähigkeit und auch nicht die Macht, unser Leben zu verlängern. Von Jesus lesen wir, dass er brutal ermordet worden ist am Kreuz auf Golgatha. Und wir lesen, dass er die Kraft hatte, aufzuerstehen. Er ist auferstanden aus den Toten. Das ist etwas ganz Besonderes. Irgendwann sagte Jesus mal in Markus 12, Vers 24, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Ich möchte uns gemeinsam darauf hinweisen, ist dir bewusst, wenn Jesus dein Herr ist und wenn Jesus in deinem Leben wirksam ist, wie mächtig er ist? Er ist unbegrenzt. Der Tod ist eine Kleinigkeit für Jesus. Er steht über all dem. Und wenn du mit Jesus lebst, ist er derjenige, der dein Leben steuert. Das ist doch so unfassbar ermutigend. Es ist eine Ehre für uns, aus dieser Kraft heraus zu leben. Das ist Jesus, unser Herr. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er ist aus dem Toten auferstanden. Und so heißt es, in 1. Petrus 1, 3 und 4, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und jetzt kommt's, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Weil Jesus diese Macht hat, haben wir diese lebendige Hoffnung. Und dann heißt es dort, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das sind wir. Das ist unsere Identität. Wir leben mit Jesus und durch diese Kraft Jesu wissen wir, wir werden auferstehen, wir haben Hoffnung, wir haben Zukunft und das sollte was mit unserem Alltag machen. Das sollte Freude in unser Leben bringen, das sollte uns mit Dankbarkeit erfüllen. Der nächste Punkt, Jesus ist ein Hirte, der sich kümmert. Er wird hier in unserem Text als der Hirte bezeichnet und er selbst sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Johannes 10, Vers 12. Jesus sagt, ich bin anders. Wenn Jesus uns als seine Schafe bezeichnet, sagt er, ihr seid meine Herde. Aber wir sind viel bedeutender für ihn als nur ein Job oder eine Arbeitsstelle, sondern er sagt, wenn die Gefahr kommt in dein Leben hinein, welche Probleme es auch immer sind, ob es Krebs ist, ob es Arbeitslosigkeit ist, irgendwelche Süchte, von denen du nicht lassen kannst, dann sagt Jesus, ich gehe so weit, dass ich mein Leben für dich gebe. Du gehörst zu mir. Ich bin dein Hirte. Wenn du zu Jesus gehörst, ist es Jesus so, er nimmt es so persönlich, er nimmt es so ernst, dass er alles gibt, um dich zu retten, um dich zu schützen, um dich zu versorgen. Er ist der gute Hirte. Im Psalm Davids heißt es, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Aue und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Hast du das erlebt? Liebe Geschwister, wenn ihr in euer Leben reinschaut und wenn ihr das abnicken könnt und ihr sagen könnt, ja, genau so habe ich Jesus erlebt. Das ist mein Hirte. Dann wünsche ich es mir, dass du ihm heute die Ehre gibst, ihn anbetest. Im angeregten Gespräch von einem Professor Durant und einem jungen Engländer ist folgendes Geschehenes entstanden. Sie haben sich unterhalten und mitten in der Unterhaltung sah der Student zufällig am Rand eines Ackers ein paar klobige alte Schuhe stehen, die anscheinend einem armen Tagelöhner gehörten, der weit hinten emsig arbeitete, aber wahrscheinlich recht bald zum Mittagessen heimkehren würde. Herr Professor, sagte der Student lachend, wir wollen dem Mann einen kleinen Streich spielen. Ich liebe Streiche. Wenn sie nicht zu fies sind, ist es auch hin und wieder okay. Durant schaute fragend auf. Was gedenken Sie zu tun? Nun, wir könnten die jämmerlichen Schuhe verstecken. Wert sind sie sowieso nichts. Dann verbergen wir uns dort in dem dichten Gebüsch und haben unseren Spaß an der Verzweiflung des Mannes, wenn er seine Kloben nicht mehr findet. Der Professor lächelte, als er antwortete, warum, mein junger Freund, sollten wir uns auf Kosten dieses Armen belustigen? Das ist nicht richtig. Aber ich schlage einen anderen Scherz vor. Wir legen in jedem der Schuhe einen Taler rein. Dann wollen wir uns im Gebüsch verstecken und uns mal anschauen, wie der Mann darauf reagiert. Gemacht, getan. Es dauerte gar nicht lange, bis der Tagelöhner kam. Er war müde von der Arbeit und von der Sonne, zog seinen Kittel aus, setzte sich an den Wegrand und schlüpfte in seine Schuhe. Aber es ging nicht ohne weiteres. Es wird wohl ein Stein sein, dachte er und stülpte den Schuh um. Und wie verwundert war er, als dort ein Taler herausfiel. Er guckte rechts und links, er konnte niemanden sehen und dachte, wow. Jetzt schaute er sich um, aber er hatte niemanden erblickt. Mit grenzenloser Verwirrung fühlte er, dass es sich um einen zweiten Taler handelte, als er den zweiten Schuh nahm. Und dann passierte etwas Großartiges. O Gott, du wusstest, dass meine Kinder kein Brot haben und dass mein Weib krank ist. Du hast mir, guter himmlischer Vater, dieses Geld zugesandt. Nun erkenne ich recht, wie gut du bist. Bis zu meinem Tode möchte ich nicht aufhören, dir für deine Liebe zu danken. Er fiel kniend auf den Boden und sagte es. Aus einem Spaß wurde eine absolute Rettungs- und Erhörungsaktion. Und wir merken, wie interessant das ist. Der eine Student, der recht vermögend war, so heißt es in der Geschichte, sagte dann zu dem Professor, ich habe etwas Großartiges gelernt. Mein Spaß hatte beabsichtigt, Schaden zu verursachen auf Kosten anderer. Aber du hast mir was beigebracht. Man kann auch wirklich große Freude daran haben, indem man Gutes bewirkt. Und so kümmerte sich Gott um diesen. In unserem Text heißt es weiter, dass es einen Bund gibt, einen ewigen Bund. Ich liebe Bündnisse. Es beginnt mit der Verliebtheit zwischen zwei Menschen, wie wir es heute schon fast erlebt haben. Wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, dann gibt es wirklich fast nichts, was sie trennt. Sie tun alles, um zusammen zu sein. Man merkt das bei jungen Paaren, wenn die so verliebt sind. Ich weiß nicht, das ist so romantisch. Die Verliebten unter uns, die werden wissen, wovon ich rede. Und sie wollen zusammen sein. Und es ist ein Bündnis, das dort entsteht, welches für ein Leben lang gelten soll. Ja, ich verspreche dir die Treue in guten, in schlechten Tagen. Sie haben gar keine Ahnung, was sie da sagen. Das macht nichts. Das machen alle mit guter Absicht. Sie sind einfach total verliebt. Und sie sagen, mit Gottes Hilfe wollen wir das tatsächlich. Und Peter hatte mir vorhin so ein Bild gezeigt, der Weg zum Erfolg. Das ist so ganz interessant. Das ist so eine gerade Kurve und oben ist der Erfolg. Und zwischendurch ist so ein richtig Kuddelmuddel, kreuz und quer. Nichts läuft geradlinig. Und das passt auch sehr gut zu dem Bild der Ehe, zu diesem Bund. Aber das passt auch sehr gut zu dem Bild eines Christen. Wir fangen mit Jesus an. Jesus ist uns nahe und er wirkt in unserem Leben. Und dann kommen Probleme. Was auch immer kommt dazwischen und man merkt, irgendwie distanziere ich mich von Jesus. Und am Anfang habe ich gemerkt, dass er mit Kraft in mir gewirkt hat, jetzt irgendwie nicht mehr. Und wir bauen eine Distanz auf und Jesus ist derjenige, der sagt, ich möchte dir nahe sein, wie in der Ehe oder wie in einem verliebten Paar. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Entferne dich nicht von mir. Und wenn wir dann in unserem Problem dann wieder zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Hilfe, dann geht es wieder Richtung Erfolg. Trotz Kuddelmuddel und Chaos. Das ist ganz interessant. Gott hat einen Bund geschaffen durch Jesus Christus. Und so heißt es in 2. Korinther 3, Vers 4 bis 6. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürfen, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Du lebst, wenn du ein Christ bist, in einem Bündnis, in einer Beziehung mit Gott. Und du kannst nur tüchtig sein, du kannst nur ein Werkzeug Gottes sein, wenn du ihm nahe bist. Eine Ehe funktioniert auch nur so, indem wir uns nahe sind, indem wir gemeinsam das Leben gestalten. Wenn ich verschwinde und meine Familie nicht mehr sieht, bin ich weder Ehemann noch Vater, zumindest kein guter Ehemann und kein guter Vater. Wenn du ein Christ bist und du echt bist, suche die Nähe Gottes. Er möchte, Jesus möchte die Kraft deines Lebens sein. Wie schaffe ich es, den Willen Gottes zu tun? Ganz ehrlich, du schaffst das gar nicht. Wie werde ich ein Mann nach dem Herzen Gottes? Du brauchst die Nähe Jesu. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. So sieht's aus. Ohne die Kraft Jesu wirst du kein Werkzeug Gottes sein. Es geht nicht. In Johannes 1, Vers 12 und 13 heißt es, alle aber, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist der Schlüssel. Du hast eine große Distanz zu Gott und sagst, ich würde so gerne mit dieser Kraft Gottes leben, aber ich bin so weit weg. Die Antwort ist, nimm Jesus auf. Sprich dieses ehrliche Gebet heute im Stillen, im Lauten, wie du es möchtest. Sag, Herr Jesus, ich brauche dich. Hilf mir. Hilf mir, dir nahe zu sein. Wie hat Jesus dein Leben verändert? Was hat er gemacht? Das berichten die Täuflinge jetzt im Taufunterricht. Es ist spannend, diese Geschichten zu hören, wie Jesus ihr Leben prägt und im gewissen Sinne einen Stempel auf ihr Leben setzt. Wie hat Jesus dein Leben verändert und lebst du immer noch in dieser Kraft, die Jesus gibt? Ich mag die Geschichte von Paganini, der große Geiger. Er trat eines Tages vor einem Publikum auf und es war ganz spannend. Er nahm seine Geige, begann zu spielen und er merkte sofort, irgendwas stimmt nicht. Er setzte an mit dem Spielen und er legte die Geige sofort weg. Und er merkte, das ist nicht mein Instrument, das sieht so aus. Es wurde gestohlen. Er ging nach hinten, suchte seinen Koffer und er merkte, irgendjemand hat mir einen bösen Streich gespielt, meine super teure Geige, gute Geigen sind unfassbar teuer, Doris, das müsstest du wissen, ist weg. Und dann sagte er zu dem Publikum, ich muss jetzt mit einem sehr minderwertigen Instrument spielen. Und das ist so ein Bild, diese Geschichte, die mir sehr, sehr gefällt. Und er sagte Folgendes, meine Damen und Herren, ich werde Ihnen jetzt zeigen, dass die Musik nicht im Instrument liegt, sondern in der Seele. Und er spielte, wie er noch nie zuvor gespielt hatte. Der minderwertigen Geige entlockte er eine Musik, die die Zuhörer in einem Taumel der Begeisterung versetzte. Der Beifall war überwältigend. Der große Künstler hatte bewiesen, dass die Musik nicht in seinem Instrument, sondern in seiner Seele war. Und ich mag dieses Bild so sehr auf uns Menschen bezogen. Wir sind das minderwertige Musikstück. Und dann kommt Jesus als Perfektionist, als Meister in unser Leben hinein. Und auf einmal schafft er es mit dir, obwohl du so fehlerhaft bist, obwohl du so menschlich bist, schafft er mit seiner Kraft etwas Herrliches. Auf einmal bist du ein Werkzeug Gottes, ein Instrument, was wunderschön ist, wo andere Menschen sagen, es ist so schön, dich zu kennen, weil Gottes Kraft in dir wirksam ist. Für all das, was Gott im Leben eines Christen tut, gebührt Jesus die Ehre, so sagt es uns der Text. Jesus gebührt die Ehre für das, was er getan hat. Und ich möchte gerne abschließen und mit euch diesen Text nochmal lesen. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich würde gerne mit euch beten. Bitte steht auf dazu.